Arne, wie hast du es?
Wie hast du es?
Wie hast du es?
Ist das so, wie läuft, wie geht's,
was
ist
los? Genau.
Ja, genau. Alles gut.
Ganz gut, bist fit und gesund.
Ja, sagen wir mal so 95%. Irgendwas ist ja immer unterwegs. Sobald jetzt Herbst kommt, glaube ich, seit letzter Woche immer mal so ein, zwei Tage ein bisschen Schnupfen so.
Okay.
Aber nichts Dramatisches.
Okay, also insgesamt ganz in Ordnung.
Ja. Das war schon alles viel, viel schlimmer, auch mit diesen ganzen Infekten und so weiter, von daher.
Schon, oder? Okay.
Ja. Das war, wann war das? 2022, da war das Katastrophe. Das war, wie gesagt, da war ich siebenmal krank in dem Jahr oder so.
Ich habe das irgendwie auch immer noch, wahrscheinlich zu Unrecht, aber immer noch so ein bisschen im Kopf, das hat sich bei mir irgendwie so eingeprägt, dass du gefühlt immer ein bisschen krank bist.
Ja, das ist bestimmt aus der Zeit noch.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Und jetzt, ja, wann war ich? Im Februar, März war ich krank, ja. Ja, doch, also ich denke mal so zweimal im Jahr, 2,5 Mal im Jahr, darunter schaffe ich es nicht. Das schaffe ich nicht.
Keine Chance.
Nee. Dann wird nichts.
Okay.
Leider nein.
Haben wir schon angefangen?
Ich habe einfach mal auf Record gedrückt.
Okay. Crazy.
Wir haben ja eben schon Themen besprochen, die wären ja schon relevant gewesen. Vielleicht.
Worüber wollen wir überhaupt reden?
Ja, worüber wollen wir reden? Also mir wird schon ein Thema einfallen, aber ich weiß nicht, ob Thomas da Bock drauf hat.
Sag,
Ashwagandha können wir drüber sprechen, ja. Mhm. Wollen wir erstmal über Ashwagandha sprechen, Freunde?
Also ich hätte da nicht so viel zu sagen, aber ich bin...
Ja, auch nicht.
Mir ist egal. Anne, wir können anfangen und du leitest einfach durch den Call. Okay. Ich will aber auf Simons Frisur zu sprechen kommen.
Ich glaube, das handeln wir am Anfang mal ab. Simon, was ist mit deinen Haaren los?
Die lasse ich schön wachsen. Und guck mal, wohin der Weg mich führt. Nein, also viel länger lasse ich sie nicht wachsen. Aber ich hatte Lust, mal nach vielen, vielen Jahren Standard Seiten hinten null Frisur mal was anderes zu machen. Und jetzt habe ich einfach mal wachsen lassen und mal gucken.
Machst du dir so Cornrows? Kennst du Cornrows?
Cornrows kenne ich ja. Ich glaube, dafür sind sie noch ein bisschen zu kurz.
Aber viel fehlt nicht mehr. Echt, als ich 17, 18 Jahre alt war und noch Basketball gespielt habe, waren Cornrows der Shit. Ja. Und natürlich war man geprägt von US-amerikanischer Basketballkultur. Und alle wollten damals Cornrows. Und es haben immer nur so ganz wenige gemacht. Also mir fallen mit den Leuten, mit denen ich zusammengespielt habe, und gegen die ich gespielt habe, so zwei Leute ein, die so Cornrows sich gemacht haben. Auch muss man ja auch mal sagen, als Weißer damals was ganz anderes. Ne, es war ja ein schwarzen Ding, Cornrows zu haben. Und dann gab es so ein, zwei in der Liga, die sich Cornrows gemacht haben. Und Digga, jeder hat die angeguckt, so krass, das ist krass.
Aber in einem positiven Sinne.
Also Neid.
Okay.
Cornrows so. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch im Basketball auskennt. Arno, du trägst ein Trikot von ihm immer. Allen Iverson.
Der war so der
Typ, der Cornrows groß gemacht hat. Und jeder liebte Allen Iverson so. Also, und jeder wollte Cornrows. Und jeder wollte Cornrows.
Aber du musst dafür doch schon richtig, richtig lange Haare haben, oder?
Ich kannst dir nicht sagen, ich hatte nie welche, aber du brauchst schon eine gewisse Länge, ja.
Schon, ja. Vor allem der Iverson, ich guck gerade mal hier bei Google. Ich meine, die hängen dem sogar hinten ja noch ein Stück runter. Also der hat wahrscheinlich
wirklich... Der hat auch immer so richtige Muster und so drin gehabt. Also der hatte schon High-Class Cornrows, Alter. Da war wirklich jeder drauf neidisch.
Aber ungelogen, ich glaube, für so eine Frisur, also für solche Cornrows, die eben dann hinten sogar noch bis in den Nacken runterhängen, ich glaube, da brauchst du echt fast schulterlange Haare.
Ja, der hatte ja auch...
Nee, noch länger bestimmt.
Tipp mal ein, Allen Iverson Afro.
Ja.
Und dann kannst du dir mal...
Boah, Alter. Was eine Matte.
Ja, der hatte... Aber, ja, doch. Crazy. Der ist schon ein ordentlicher Afro. Aber ich habe schon krassere gesehen.
Aber schon ganz schön... Also das erste Bild, was hier kommt, ey.
Aber mal im Ernst, Simon. Mal angenommen, du würdest deine Haare jetzt einfach nehmen und in die Länge ziehen.
Ja.
Ich glaube, so weit bist du gar nicht davon weg.
Ja, ich meine hier so, das Deckhaar ist
schon. Siehst du, guck mal.
Mittlerweile.
Ja, doch, ja.
Das ist schon relativ lang, ja. Aber.
Es ist halt lustig. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich meine Haare hab wachsen lassen. So 2018 oder so. Da sah ich ähnlich aus wie du.
Tatsache.
Ja, es so waren dann noch, die waren sogar noch ein bisschen länger. Ich habe die dann so wie so ein ekliger Investmentbroker, weißt du, so mit so Gel nach hinten geklatscht.
Geil.
Weil die so lang waren, so in der Zwischenphase.
Ja.
Und ich fand das richtig geil, ne? Aber so im Nachgang, wenn ich mir heute Bilder angucke, denke ich, Alter, du sahst aus wie der letzte Mensch. Das ist unfassbar, ne?
Aber das muss ich Simon lassen, ey. Der hat wenigstens so richtig Welle, weil ich wollte auch gerade sagen, Simon, zieh bitte deine Brille an und dann bist du wieder 110% der Wall Street Makler oder wie man die nennt. Und bei dir sieht es wenigstens aus, als ich lange Haare hatte und ja, ich hatte auch lange Haare. Ich sah einfach aus, als wäre ich nicht zum Friseur gegangen. So, also es war halt nichts, es war keine Frisur, es waren einfach nur lange Haare.
Ja, aber ja, das ist halt so ein bisschen, ich glaube, mit langen Haaren, du kannst so ein bisschen Glück haben oder halt auch einfach Pech, weil genau wie du gesagt hast, ich muss sagen, ich hatte aber schon auch, ja, vielleicht so vor zwei, drei Monaten dann so eine Phase, wo ich sagen muss, boah, das war irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Mhm. Das war gerade so an den Seiten, bis die mal, eben, ich hatte sie wirklich immer auf 0 Millimeter, bis die da mal so eine gewisse Länge haben, dass man die auch so hinters Ohr legen kann. Oh, das sah teilweise schon echt ein bisschen aus, ebenso wie, ja, okay, müsstest halt mal wieder zum Friseur gehen. So sehr.
Aber das wild. Ist genau wie Diäten. Du hast so eine Phase, da bist du nicht buff, da bist du nicht lean, da siehst du einfach nach nichts aus. Also, und bei den Haaren ist es halt genauso. Wenn du wachsen lässt, du wirst eine Phase haben, wo du dir denkst, Digga, das ist einfach gar nichts.
Es ist wirklich genauso. Und witzigerweise, ich war auch nie so der Mützenträger, also so Cappies. Mhm. Und jetzt mittlerweile habe ich es lieben gelernt. Zwangsläufig, ich habe wirklich, also in dieser Übergangsphase, echt wahrscheinlich an 6 von 7 Tagen eine Cap getragen, weil ich mir dachte so, Alter, das sieht so beschissen aus. So, und jetzt langsam eben, ich habe zum Glück so ein bisschen eine Welle drin. Jetzt heute liegen sie ein bisschen komisch, aber so ein bisschen eine Welle drin und nicht ganz so glatte Haare, die auch einfach so runterhängen. Dann würde ich, glaube ich,
nach dem Duschen.
Ja, genau, so einfach so ein Vorhang so runter. Das wäre, glaube ich, nicht so geil, ja.
Ey, bei mir genau umgekehrt. Du kennst mich ja schon ein paar Tage länger, früher mega oft Cappy getragen, mittlerweile fast gar nicht mehr.
Gar nicht mehr.
Also ganz, ganz selten.
Ja.
Wie viel bezahlt man bei euch beim Friseur Simon? Da unten?
Da unten? Boah, es kommt mega drauf an. Also es ist wirklich von bis. Ich meine, es gibt ja auch so die, ja, ich sag mal so die etwas einfacheren, wo du vielleicht auch ohne Termin einfach hingehst. So, boah, ich würde mal sagen, es fängt wahrscheinlich aber trotzdem bei 17, 18 Euro an oder so. Also ist es okay. Wenn du zu, ich sag mal, vielleicht einem etwas besseren Friseur gehst, ja, da bist du schon dann schnell so bei 30, 35. Und nach oben hin, also klar, wenn du jetzt in die Schweiz gehst, dann kannst du auch, weiß nicht, 70 Franken zahlen für einen Schnitt.
Hätte ich aber krasser erwartet, weil ich finde 35 ist eigentlich okay. Ich meine, ich lebe hier im Osten, weißt du, ich bezahle 27 Euro.
Ah, doch, auch so viel, krass.
Ja, ja. Okay. Und die aber ziehen jetzt, glaube ich, sogar nochmal an in der nächsten Zeit.
Das ist aber mit Termin, ne?
Mhm. Bei mir?
Ja.
Ach so, ja.
Macht das einen Unterschied?
Ja. Also die Friseure, die Termine machen, die sind natürlich auch teurer. Also bei uns ist das so, da wo du einfach hingehst und kurz wartest oder so und irgendjemand dir die Haare schneidet, da bist du eher so bei 20, 25.
Wo du einfach nur eine Nummer bist, wolltest du
Wo das du sagen. Einfach nur ein Kopf bist. Einfach nur ein Kopf. Weißt du, es ist auch wirklich, also es ist wirklich so richtig ohne jegliche, ja, es ist ohne alles einfach. Du gehst hin und einige sind dann auch so, ja, wie wolle, okay, wie viel frag nur Millimeter. So, und dann hast du gar kein Mitspracherecht eigentlich auch mehr, weil aber die ich anderen Schnitt können.
Das ist schon ziemlich viel Mitspracherecht bei gewissen Friseuren. Weil ich kenne das so, du setzt dich hin bei bestimmten Friseuren und dann wird gemacht. Seiten kurz, oben ein bisschen länger. Und entweder passt, da kannst du nicht mitentscheiden, wie kurz die Seiten werden.
Wie, das habe ich auch noch nicht gehabt.
Ja, also oder es gibt ja, ich finde, es gibt ja auch dann die, die hören dir schon zu am Anfang, aber die machen es halt einfach nicht so.
Du sagst in die Richtung wollte ich eigentlich gehen, Simon. Also du sagst am Anfang bitte so und so und ich, die haben ihre Einstellung auf den Rasierer und dann kriegst du das halt, was gerade drauf ist.
Weil ich hatte das schon so oft, muss ich sagen, dass du, weiß nicht, hingehst. Thomas, wir hatten es ja auch schon davon, ne? Wenn du, ich sag mal, diese klassische Herrenfrisur hast mit Seiten hinten kürzer, oben ein bisschen länger. So, oben nicht jedes Mal kürzer schneiden lassen, weil sonst sind sie irgendwann zu kurz, so, sondern eher nur so jedes zweite Mal.
Ja.
Da hatte ich auch teilweise dann so Friseurbesuche, dann ja, okay, sagst du halt, Seiten hinten ein bisschen kürzer. Oben bitte eigentlich so lassen, vielleicht höchstens so ein bisschen ausdünnen, weil ich habe halt so eine Riesenmatte, ich bin da immer froh, wenn ein bisschen was...
Mach ich auch immer.
Und dann siehst du schon so, okay, Seiten hinten sind gut, so, alles klar, jetzt oben noch ein bisschen ausdünnen, dann ist es okay. Und dann denke ich mir so, okay, Amigo, wieso packst du jetzt eigentlich die normale Schere aus? Was hast du vor?
Und dann
weißt du, mit einem Schnitt, er nimmt so vorne das Pony und zack.
Ja.
Und du weißt, gut, das war's.
Die und gerade
ist absolut scheiße für die nächsten 4 Wochen.
Und, ey, vor allem,
und das Schlimmste vor allem, ist, am Ende, wenn er mit dem Spiegel kommt, du musst dann sagen, wie es ist.
Ja, super.
Und innerlich denkst du dir auch, oh Gott, das ist absolut scheiße.
Und du wirst schon so, beim ersten Schnitt wirst du auch schon so rot, ne? Dir wird so warm. Du fängst leicht an zu schwitzen. Die Panik kommt langsam. Und das Schlimmste bei diesem, bei der Pony-Geschichte ist einfach, dein Pony wächst mit der Zeit immer so natürlich, sehr, sehr schön. Und dann kommen die und schneiden dir da so einen geraden Strich dran, wo du dir denkst, ey, ich kann nicht mehr rausgehen. Weißt du? Ey, aber ein absoluter Pro-Tipp, ne? Kleine Story, ist gar nicht so lange her, ich glaube so 4-5 Monate oder so beim Friseur. Absolute Empfehlung von mir. Lasst euch immer zuerst die Seiten und hinten schneiden und nicht zuerst oben. Weil meine Friseurin, ich liebe sie, also wirklich, sie ist super cool, sie schneidet immer zuerst oben und später die Seiten. Und wenn man zuerst die Seiten schneidet, dann kann man das viel, das die Gesamtheit viel besser einschätzen, wie es letztendlich aussehen wird. Weil sie hat mir oben geschnitten und ich habe gesagt, ich will ein bisschen kürzer als sonst. Ja, ich wusste aber nicht, wie kurz. Und dann hat sie mir oben angefangen zu schneiden und die Seiten waren noch richtig lang, so richtig strubbelig und schlecht aussehend. Ja, hat sie mir oben geschnitten und ich konnte das überhaupt nicht so ins Verhältnis setzen, wie das richtig aussehen wird. Mhm. Verstehst du? Und dann habe ich die ganze Zeit gesagt, kürzer, kürzer. Und dann hat sie 3 oder 4 Mal angesetzt, um noch kürzer zu schneiden. Ja, und dann habe ich gesagt so, ja, noch kürzer wird komplett kacke aussehen, aber auch das sieht kacke aus. Und dann hat sie mir erst die Seiten geschnitten, weißt du? Und das sah am Ende so beschissen aus, dass ich sie danach immer gebeten habe, kannst du mir bitte erst die Seiten schneiden? Weil wenn die Seiten fertig sind und alles, ja, dann wirst du auch gut sehen können, wenn sie oben ein bisschen abnimmt, ob das im Verhältnis stimmt. Aber wenn sie erst oben schneidet und dann die Seiten, vergesst es. Es wird eine scheiß Frisur.
Habe ich aber auch echt noch nie erlebt, dass das jemand so rumgemacht hat.
Ja, ich habe es leider erlebt.
Aus guten Gründen halt, ne? Aus guten
Gründen.
Aber ja, also, ist ein guter Tipp auf jeden Fall.
Nicht machen. Sollte er immer erst die Seiten. Einschätzung ist viel, viel leichter, wenn die Seiten erstmal weg sind. Weil die macht man ja meistens, außer man hat so ein Projekt wie Simon vor, die macht man ja meistens eh immer gleich. Also ich zumindest. Also ich mache immer so unten 1 Millimeter, bisschen weiter oben 3 und fertig. Und dann wird angepasst oben, so, weißt du? Aber macht nie zuerst oben, weil dann es endet in einer Katastrophe. Und dann sah ich aus wie so ein Trottel. So, weißt du, so eine leichte Igelfrisur, die immer so ein bisschen absteht und einfach wie ich nicht aussehen möchte.
Aber das hörte sich an, als wenn das auch noch so ein teurer Friseur war.
Nee, das war Standardfriseur halt, mein Friseur, wo ich schon immer bin.
Okay. 27 Euro.
Ja. Für alles, nur Seiten 17.
Mit Waschen.
Mit Waschen. Seit Corona immer mit Waschen. Ist das bei euch auch so?
Nee.
Also ich bin jetzt gerade bei einem neuen Friseur tatsächlich, weil bei dem, ich sag mal, bei dem Barber, bei dem ich sonst immer war, dem wollte ich jetzt meine langen Haare nicht unbedingt in die in die Hände legen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da, also bei dem neuen, wo ich bin, da geht's tatsächlich gar nicht. Also du kannst immer nur waschen, schneiden, föhnen, alles in einem.
Bei uns seit Corona immer nur noch mit waschen. Das Ding ist, immer wenn ich zum Friseur gehe, ich gehe meistens so um 12, 13 Uhr oder so, und ich dusche immer davor. Ich glaube, ein oder zweimal in meinem Leben ungeduscht zum Friseur gegangen. Und dann sage ich jedes Mal, seit Corona, ich habe gerade geduscht. Und ich bin 10 Minuten gegangen. Und trotzdem, es wird gewaschen.
Echt? Okay. Also das kann ich bei mir umgehen tatsächlich, wenn ich sage, ich komm gerade vom Sport, ich habe gerade Haare gewaschen. Dann sagen, ja, okay.
Also es macht jetzt am Preis auch keinen Unterschied bei mir. Es ist jetzt nicht so, dass ohne Waschen plötzlich günstiger wäre oder so.
Kostet das 5 € extra oder so.
Ne, bei uns halt nicht. Ja. Ja, dann also deswegen ist es insofern auch nicht schlimm. Aber ja. Trotzdem sinnlos.
Okay, ich hoffe, die Leute haben jetzt irgendwas mitgenommen für ihre zukünftigen Friseurbesuche. Also falls jemand versucht, euch erst oben auf den Kopf die Haare zu schneiden, dann sofort protestieren. Ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, habe ich aber auch noch nicht erlebt. Und ich würde den Tipp geben, auch wenn ihr merkt, die verstehen euch, die sind ganz gut, ruhig ein bisschen socializen vorher, weil ich habe das Gefühl, wenn man das nicht macht, die sind halt teilweise auch echt rabiat, ne? Also so mit dem Rasierer mal eben so übers Ohr und halb in die Kopfhaut gestochen und so. Habt ihr das noch nicht gehabt? Wo du manchmal so denkst, so Alter, gleich brauche ich hier ein Pflaster oder irgendwas?
Also nee, hatte ich nicht, aber ich bin auch socialized mit meinem Friseur oder meiner Friseurin. Ich gehe seit 6 Jahren hin und wir sind richtig
dicke,
ja.
Ja, ich brauche auch mal wieder einen festen Friseur, aber das gibt's bei uns hier nicht. Also wenn, dann musst du zusammen ja mit Termin, und das sind dann so Friseure, wo du dann so, da gehen halt so Omas und Opas halt hin. Wisst ihr, was ich meine? Da sind so Friseure, die so, du gehst hin und sagst, ja, wir machen hier nicht so eine Rasiererfrisuren, ne? Du kommst, weißt du, schon so die Ansage, so ich sage, nee, ich will einfach nur eine schöne Frisur haben. Ja, nur damit sie schon mal gehört haben. Weißt du, so? Nach dem Motto, nicht, dass sie denken, das wäre hier günstig, ne? Ne? Okay, ja, alles klar. Okay.
Gehst du dann jedes Mal zum anderen, oder was?
Also ich habe 2 Läden, wo ich hingehe, je nachdem, wo ich gerade bin. Und das sind beides so, ne, da gehst du einfach hin. Mhm. In dem einen kenne ich schon 2, die gut sind. Da warte ich dann auch, bis ich bei denen drankomme. Die machen das auch echt immer gut. Und bei dem anderen sind halt wirklich jede Woche irgendwelche anderen. Ich weiß nicht, wo sie die Leute herholen. Ich weiß das nicht. Teilweise auch wirklich, da denkst du, die sind so höchstens 14 oder 15. Dann denkst du, der wird mir nicht die Haare schneiden. Keine Chance. Die waren auch teilweise schon so, da kam ich so rein und der wäre der Nächste, der jetzt einen Kunden kriegt. Und ich gucke ihn so an und denk so, habe ich heute so meinen netten Tag? Er muss es ja irgendwann lernen. Das ist sorry. Ich warte. Und da hast du richtig in seinen Augen gesehen, so wie die Enttäuschung so.
Fühlt man sich aber auch schlecht bei, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, hatte ich auch, als ich traurig. Noch in Paderborn gelebt habe, bin ich genau zu solchen Friseuren gegangen. 11 € damals übrigens, wo ich auch immer einen festen hatte. Da musst du ja mal schon beten, wenn du hingehst, dass er hoffentlich Schicht hat und da ist. Ja. Und dann war es immer genauso. Dann waren immer 3, 4 in Reihe, die geschnitten haben. Und dann ist es halt so, der gerade frei ist, da gehst du halt hin. So, weißt du? Und ich habe so 2, 3 Mal gesagt, so, nein, ich warte auf den. Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt, so, weißt du? Weil es ist ja auch irgendwo, irgendwo empfinde ich es auch als unfreundlich dem einen gegenüber. Weil ich meine, das ist so deren System. Aber auf der anderen Seite weißt du halt, was du von dem einen hast. Und ich beim Friseur mag das. Ja, deswegen wechsle ich auch nicht meine Friseure. Deswegen bin ich seit 6 oder 7 Jahren immer beim Gleichen. Ich mag es nicht. Anderer Friseur, der kennt dich nicht, der weiß, also weil ich fühle mich auch unwohl.
Ja, ist auch völlig in Ordnung. Also dann, wenn du es nicht machst, und glaub mir, ich hab's 1 oder 2 Mal halt nicht gemacht, du bist danach halt von dir selbst enttäuscht, dass du einfach nicht einfach auf dein Bauchgefühl gehört und sagst, sorry, Bro, heute nicht.
Ja.
So, das war halt, ne, dann ist nach hinten losgegangen.
Ja, sonst wird dir der Pony geschnitten und du hast keine Chance.
So, ich würde sagen, so viel zum Hair-Talk, ja. Also Simon sieht aus wie einer von den Backstreet Boys, nur falls sich jetzt jemand das nicht vorstellen konnte, ja.
Ja,
es hat was. Das hat echt was.
ich muss sagen, das Feedback bisher ist auch tatsächlich sehr positiv. Also freue ich mich. Dankeschön.
Ich finde es auch geil. Also steht ihr auf jeden Fall.
Danke, danke. Freue ich mich wirklich. Weil ich wusste echt nicht, wird's gut oder wird's absolut bescheuert. Aber in dem Fall, denke ich, werde ich die jetzt mal eine Weile lang tragen. Und dann.
Das wird jetzt sehr interessant, inwieweit du das jetzt fortführst. Wo das hinführt. Das wird sehr interessant. Ja.
Also ich erwarte auf jeden Fall so eine richtige Gel-Frisur, so wie Arne vorhin beschrieben hat.
So richtig wet look.
Ja, dann so ein, ich stelle mir dich schon richtig vor. Die Frisur richtig krass zurückgeklatscht, deine Brokerbrille.
Ja.
Dann trägst du ein Hemd, was blau-weiß gestreift ist. So ja. Relativ feine Striche. Fein gestreift. Eine weiße Hose dazu und ja. Irgendwelche geilen Slipper, weil du hast ja Slipper, ne?
Das habe ich, ja.
Und dann mit einem Porsche durch Hamburg Cabrio. Simon, du wirst richtig rasieren.
Also ich muss sagen, ich könnte alles genauso liefern, bis auf den Porsche. Der fehlt leider.
Egal, kann man ausleihen für ein, zwei Tage.
Das stimmt natürlich, ja.
Und Arne, Beifahrersitz, weil Arne kommt ja aus Hamburg, als dein Personal Trainer in seinem Allen Iverson Trikot. Und dann macht ihr so völlig random, haltet ihr irgendwo an und macht Push-Ups und so.
So hier an der Alster hier, das ist da so, da ist das so ganz cool. Dann halten wir überall an, pumpen uns auf.
Also ja.
Ich prinzipiell, weil bei dir sieht man das ja nicht im Hemd, aber
das ist so.
Ja.
Ja, Arnold, das ist doch eigentlich auch super Werbung für dich dann.
Ja, wahrscheinlich. Ne?
Also, oder?
Vielleicht machen wir das mal und ich lasse das dann filmen und mache da so einen Imagefilm draus.
Weißt ich du? Kann filmen.
Du kannst filmen, ja.
Ich kann filmen. Weißt
du? Dann mache ich so einen Imagefilm draus und dann starte ich vielleicht nach ein paar Jahren jetzt endlich doch nochmal als Personal Trainer durch.
Ja.
Für die Reichen und Schönen.
Ja, ja.
Ja.
Das wäre doch was.
Nee. Das habe ich ja tatsächlich am Anfang meiner Karriere dachte ich so, das wäre der Weg halt, ne? Da muss man hin. Und mittlerweile weiß ich, das ist halt überhaupt nicht der Weg, wenn du halt natürlich irgendwie als Trainer mit Ambitionen, mit Menschen arbeiten willst, die auch irgendwas erreichen wollen. Das wollen die nämlich halt alle nicht. Das
wollen aber die wenigsten, hätte ich gesagt.
Ja, das stimmt schon, aber bei denen ist dann halt auch ganz oft wirklich so, dass...
Noch weniger.
Ja, nicht noch weniger, aber du kannst mit denen halt nicht kontinuierlich trainieren, weil die halt ständig irgendwelche wichtigen Termine haben, 17 Mal im Jahr im Urlaub sind, da noch einen Termin beim Arzt haben, aka Schönheitschirurgen und dies und das und so. Es ist echt komplett crazy, die Welt von diesen Menschen. Die haben echt nie Zeit für irgendwas, weil die so wichtige Sachen haben.
Kann ich mir vorstellen.
So, das macht halt überhaupt keinen Spaß. Ich
habe in diesem Bezug eine Frage an euch. Als ihr damals mit Fitness angefangen habt und alles so ein bisschen mit YouTube und Instagram angefangen hat. Aber ich glaube, zuerst war eigentlich YouTube, ne? So Karl S. Zeiten und so.
Ja.
Wer von euch war damals im Fitness-Game und wollte quasi Fitness-Fotomodel werden? Ich frage deswegen, weil gefühlt, und die Zeit habe ich völlig vergessen, als ich so angefangen habe mit dem Ganzen, kam es mir immer vor, dass jeder irgendwie Fitness-Fotoshooting-Model werden wollte. Ich meine, heutzutage ist es ganz anders, aber früher wollten das in meinen Augen wirklich richtig, richtig viele werden, als alles angefangen hat mit Instagram und so.
Aber dann war das, also ich würde sagen, als ich mit dem Ganzen angefangen habe, das muss so 2011, 2012 gewesen sein. Und das war so die Hochzeit von YouTube. In Deutschland, Fitness-YouTube ging gerade erst los, genau mit Karl S. Aber in Amerika war halt schon so richtig groß mit Christian Guzman, Chris Jones,
Matt August.
Matt August sowieso. Und ich wollte nie Fitness-Model in dem Sinne werden. Ich wollte halt so Fitness-Influencer, YouTuber damals werden halt, ne? Tatsächlich. Das war so.
Also
die Vision.
Habt ihr nie diätet für ein Fotoshooting, was niemals stattfinden würde?
Doch. Damals durchgängig. Durchgängig. Jahrelang. Safe. Hey, 2011 bis 2015 habe ich nur Diät gemacht.
Nice.
Ja, locker 4 Jahre durchgängig. Safe.
Ja. Stark.
Aber der Traum ist ja auch Realität geworden dann. In meinen Augen irgendwann. Ich war ja irgendwann tatsächlich, waren wir ja auf der FIBO bei Gym Junkie. Kennt ihr noch Gym Junkie, die Firma?
Ja.
Und da war dann so richtig das Feeling so,
Ja.
Ich hab's geschafft.
Nice.
Ich hab's geschafft.
War ja nie auf der FIBO an irgendeinem Stand. Ich bin fast ein bisschen neidisch, Arne.
Also war jetzt ein bisschen auch lustig gemeint, aber auf der anderen Seite war es wirklich eine geile Zeit, muss ich echt sagen. Also in der Zeit war das halt noch so ein richtiges Ding und die FIBO war damals halt auch wirklich komplett Wahnsinn, ne? Also da.
Bist du mal mit Karl S. im Ferrari gefahren? Nee. Ich meine, wenn du schon so nah dran warst, dann.
Ich glaube, ich bin mal tatsächlich in diesem riesen Messe-Fahrstuhl mit Karl S., Patrick Reiser, glaube ich, gefahren. Das war richtig awkward auf jeden Fall. Morgens so, bevor die Messe losging und alle in diesem Fahrstuhl, der komplett voll war, weil alle zu ihren Ständen wollten, haben halt nur diese beiden Leute angestarrt. Weißt du, so, keiner hat irgendwie sowas gesagt, nur so, ja, okay, machen wir gleich. Und, ey, das ist doch Karl S. oder so. Und jeder hat gehört, was der andere gesagt hat. Und das war scheiße. Lass bitte diese Tür aufgehen, weißt du?
Geil. Simon, kannst du dich noch erinnern, als Karl S. Powerlifting gemacht hat und das erste Mal an einem Powerlifting-Wettkampf teilgenommen hat und damit Ferrari hingekommen ist?
Nee.
100 Echt? Pro, Alter. Der war ja auch gar nicht so schlecht. Also ja, ja. Rein, was die Kraft anging.
Ja, ja, der war schon relativ stark, ne?
Okay. Ja, der war relativ stark.
Ich weiß aber noch, Thomas, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, der hat beim Kniebeugen hat er so einen komischen Stampfer-Move gemacht. Der ist quasi mit der Stange rausgelaufen, stand jetzt in der Startposition und bevor er runtergegangen ist, hat er wirklich so einmal links und einmal rechts so in den Boden gestampft mit den Füßen, wie als würde er jetzt so anfangen zu marschieren. Und dann hat er, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt dann ein Startsignal bekommen hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, der muss da wieder ablenken.
Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich meine, er ist bei seinem Wettkampf gebombt. Und ja, ich glaube, das war der erste und einzige Wettkampf damals.
Ja.
Aber ganz ehrlich, sonst gab es niemanden, der mit einem Ferrari zu einem Powerlifting-Wettkampf gekommen ist. Das war schon ganz nice.
War schon ein Move, oder?
Ja.
Ja, ja.
Oh, boah, Mann, was für Zeiten, ey, was alles passiert ist.
Wahnsinn.
Ja, das waren die guten Zeiten, wirklich. Das waren, da gab es einige gute Leute, die aus Wiesen sein Kompane, da Ralf Settele, uns komplett voll gedröhnt bis zum geht nicht mehr, da Videos gemacht und voll drauf im Training und so, ey, unfassbar.
Trizepsfreischaltung, Alter, das ist bis heute legendär. Die meisten wissen nicht mal, woher das kommt, aber es ist von Ralf.
ZNS-Aktivierung ist.
Ja, ZNS-Aktivierung.
Alter. Die haben Physiologie durchgespielt vorher schon. Ja. Auch mit den Substanzen, die da reingeflogen sind.
Da kann ich nicht mitreden.
Ja. Ich glaube schon, weiß nicht. Ich habe gedacht, um jetzt wieder komplett seriös zu werden, wollen wir kurz komplett unabhängig und ohne jegliche Wertung über diese unsägliche Studie sprechen, die gerade rausgekommen ist. Thomas, du hast dich ja schon ausgiebig damit beschäftigt.
Ausgiebig würde ich nicht sagen, aber...
Ja, wahrscheinlich 10-mal mehr als ich. Ich habe gestern mir tatsächlich mich dem Ganzen mal gewidmet und ich war maximal schockiert, aber auch fasziniert, was die Männers da auf die Beine gestellt haben, vor allen Dingen mit dem Videomaterial, was sie ja dazu...
Das habe ich mir gar nicht angeguckt.
Hast du es nicht gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Das ist schade, ich dachte, das hättest du gesehen. Ja, du kannst ja mal deine Einschätzung geben, was du von der Studie hältst und was sie den Menschen bringt, die jetzt davon irgendwelche Schlüsse
ziehen sollen. Also ich habe sie nicht mega krass durchleuchtet. Ich habe sie mir runtergeladen, ich habe drüber gelesen. Nicht super genau, das sage ich auch ganz ehrlich. Weil eigentlich, ich habe gar keinen Bock mehr von den Leuten Studien zu lesen. Weil ich meine, ich habe jetzt in letzter Zeit auch präsentiert, wie die teilweise Ergebnisse für sich sehr, sehr schön darstellen, Social Media technisch. Und deswegen habe ich da wenig Lust. Aber ja, also für die Zuhörer kurz, im Grunde ist rausgekommen, dass eine volle Range of Motion genauso viele Gains gebracht hat wie Partial Range of Motion in gedehnten Positionen. Bei den meisten Übungen, ein paar Übungen waren nicht so toll gewählt für Lengthen Partials in meinen Augen, war jetzt aber auch nicht schlimm. Die haben kreuz und quer halt irgendwelche Übungen gemacht, waren auch gute dabei. Und ja, generell ist halt rausgekommen, es gab keinen Unterschied zwischen den Gruppen, zumindest soweit ich weiß, keinen statistischen Unterschied. Ich bin auch ganz ehrlich, Simon, ich weiß nicht, ob du reingelesen hast, die Statistiken, die mittlerweile benutzt werden, ich kann damit kaum mehr was anfangen. Ich verstehe das kaum mehr. um ehrlich zu sein. Also da stehen auch Begriffe in den Studien drin, wo ich mir oft denke, was soll das heißen? Früher hast du eine Studie gelesen und da stand so, war signifikant, war nicht signifikant, schön für uns oder für mich, Dulli, konnte ich das dann gut nachvollziehen. Und mittlerweile die Sprache in den Studien oder die statistische Herangehensweise, Alter, ich habe da echt meine Probleme, da adäquat was rausziehen zu können. Naja, auf jeden Fall, Length and Partials waren nicht besser als eine normale Full Range of Motion. Und ich find's komisch, ihr könnt ja mal euren Senf dazu sagen, weil ich bin schon ganz krass der Meinung, dass in den letzten ein, zwei Jahren, gerade über Social Media, über Researcher und natürlich auch über Influencer, in meinen Augen sehr wohl kommuniziert wurde, dass Length and Partials viel, viel besser sind und viel, viel mehr bringen. Ich könnte unzählige Beispiele nennen, wie gewisse Posts mit Studien gezeigt wurden. Und jetzt gibt es keinen Unterschied und jetzt rudert man von der anderen Seite zurück und sagt so von wegen so, ja, aber die sind zumindest genauso gut und das haben wir auch immer so kommuniziert. Und ich denke mir nur so, nein, also wenn ich mir den Hype in den letzten ein, zwei Jahren angucke, bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr es genau so nicht kommuniziert habt, sondern ihr habt immer gesagt, Length und Partials bringen 170% mehr Gains. Und deswegen verwirrt mich das gerade. Also mich wundert's nicht, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr komisch, was mittlerweile in Instagram Social Media so ein bisschen abgezogen wird.
Ja, also ich gebe dir da schon recht, rein vom Gefühl. Also es ist ja auch immer die Wahrnehmung, jeder sieht ja nicht alle Posts oder von wem er nun was er verfolgt. Aber ich würde das auch so schon widerspiegeln, dass das tatsächlich schon sehr prominent war, das Thema, und auch sehr, sehr positiv gehypt wurde von ganz, ganz vielen Protagonisten, die halt auch einen Einfluss haben in der Branche. Und ich war halt tatsächlich verwundert. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass diese Leute wahrscheinlich selbst eher gedacht hätten, dass da andere Ergebnisse rauskommen. Könnte ich mir vorstellen. Also,
ja, ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich wusste ja mehr oder weniger, dass so eine Studie in der Mache ist. Und ich wusste auch, von wem sie gemacht wird. Und ich war mir eigentlich super sicher, dass genau die Leute eine Studie bringen werden, die genau das zeigt, was sie zeigen wollen. Also, weil sie halt so auf Social Media rüberkommen, wie sie nun mal rüberkommen und kommunizieren, wie sie kommunizieren. Deswegen fand ich das krass, dass diese Studie überhaupt veröffentlicht wurde, weil sie hat ja eigentlich diesen ganzen Hype rausgenommen. Ja, das ist zumindest in dieser einen Studie für Fortgeschrittene nicht mehr extra Gains gebracht hat als.
Ja. Genau, das muss man vielleicht dazu sagen. Was haben die gesagt? Was war der Durchschnitt an Trainingsjahren? Irgendwie 4,9
ich, oder 4,8 ja, es waren knapp
Jahre
fünf. Oder so?
Fünf Jahre?
Knapp fünf. Und ich habe auch Bilder gesehen von den Dudes, die da mitgemacht haben. Und die sahen auch stabil aus. Also, die sahen wirklich stabil aus.
Die waren schon so Buff-Dudes. Aber dann guck dir mal, ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, das Videomaterial dazu an. Und dann verlierst du halt jeglichen Glauben an diese Studien, an alle, die du je gelesen hast.
Ja, erzähl mal, weil ich hab's nicht gesehen.
War das Coach Kessem auch, der sich das alles angeguckt hat und jeden einzelnen Winkel ausgemessen hat, der Endrange und so.
Ja.
Und da hast du halt Leute, ich weiß nicht, haben sie da irgendwie Bizeps Curls hinterm Rücken am Kabel gemacht. Und du hast halt Ellbogenposition von 5 bis 10 Zentimeter Unterschied von der Höhe.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Und wenn ich mir das angucke und auch Latzug-Geschichten, Endpositionen, wo du denkst, okay, der andere hat da wirklich 10 Zentimeter Range of Motion, aber es ist die gleiche Gruppe. Und dann denkst du, das kannst du doch alles 0,0 und wirklich gar nicht miteinander vergleichen. Alle Zahlen, die sie da haben, wenn ich das sehe, dann denke ich so, ja, da kannst du auch irgendwas reinschreiben. Das ist völlig egal.
Aber um mal auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich glaube einfach, die Standardisierung bei solchen Sachen ist halt auch echt schwer. Ne? Lass mal jeden gleich in dieselbe Range of Motion curlen, ja, mit demselben Winkel, mit derselben Gradzahl. Stelle ich mir super schwer vor. Aber ja, ich habe nur die Bilder davon gesehen, mit diesem Bayesian Curl war es ja, mit dem hinterm Körper, die eigentlich kaum einen Unterschied gemacht haben von der Range of Motion zwischen den Gruppen. Du weißt jetzt aber natürlich nicht, du hast da einen gesehen, ja, der gecurlt hat. Ich glaube, das war dieser Pack oder wie der hieß, der da was vorgemacht hat. Und du weißt ja jetzt nicht, wie das über die ganzen Wochen abgelaufen ist und wie das bei jedem Einzelnen aussah und so weiter. Nein, das ist halt sehr, sehr schwer.
Das ist halt, gut, wenn das Fortgeschrittene sind und sie sich halt wirklich Mühe gegeben haben, auch halt von den Researchern aus, das wahrscheinlich möglich zu standardisieren, dann will ich, wie gesagt, halt nicht wissen, wie das in anderen Studien abgelaufen ist. Hm. Wenn das schon so die Top-Notch wahrscheinlich war.
Ich glaube, wo viele einen falschen Eindruck haben, gerade auch mit Studien und Sportwissenschaft, die denken immer, das ist eine Studie und da ist alles so minutiös genau und perfekt. Aber das ist es halt einfach nicht. Das ist es halt einfach nicht. Es ist oft so ein bisschen wischiwaschi, nicht perfekt und ja, aber es ist trotzdem irgendwo das Beste, was man liefern kann.
Hm. Und meint ihr, dass jetzt viele jetzt instant ihre Lenten Partials halbiert haben in ihrem optimierten Trainingsplan?
Ja, jein. Weil ich meine, du könntest ja wenigstens das Argument bringen, dass sie zumindest genauso gut sind und dass du sie auch weitermachen könntest. Das heißt, du musst schon mal nicht zurückrudern und alles zurücknehmen und deine Trainingsprogramme, die du nur noch auf Lampen Partials ausgelegt hast, die musst du jetzt nicht vom Markt ziehen. Ich meine, wenn man was Gutes mitnehmen könnte aus der Studie, dann ist es ja eigentlich auch genau das, dass du ja eine volle Range of Motion machen kannst, eine Lengthen Partial Range of Motion machen kannst und es würde wahrscheinlich sehr, sehr ähnliche Ergebnisse bringen.
Was mich tatsächlich wundert irgendwie.
Also ich bin ja relativ tief in diesem Thema drin, auch was so Physiologie angeht und so. Ich glaube, du musst dir ehrlich gesagt einzelne Übungen angucken, du musst dir einzelne Muskeln angucken. Und ich glaube tatsächlich, auf Physiologie-Seite sind wir bei diesem Thema weiter als in den Studien selbst. Ja. Also ich.
Genau, erklär doch mal ganz kurz, genau, wie so die Mechanismen.
Also die einzige
Position sind in Relation zu einer.
Die einzige Theorie, die es momentan gibt, und die ist von Chris Beardsley, und alle, zumindest ein gewisser Teil der Researcher, hatet ja gegen Chris Beardsley. Und sie bringen keine eigenen Erklärungen. Also es ist die einzige Theorie, die es momentan gibt. Und die hat einfach schlicht mit der Sarkomerlänge eines Muskels zu tun. Also ein Muskel besteht aus vielen Sarkomeren aneinandergereiht. Ne? Das ist die kleinste Einheit des Muskels, die im Endeffekt kontrahiert Myosin und Aktin. Und wenn sich ein so ein Sarkomer weit genug dehnen kann und lang genug werden kann, ist die Theorie, dass dieser Muskel beziehungsweise dieser Sarkomere dann von passiver Spannung extra profitieren können, weil Hypertrophie Stand jetzt wird durch aktive Spannung und passive Spannung ausgelöst. Aktive Spannung ist die Kontraktion von Myosin und Aktin. Passive Spannung ist eher das Langziehen des Sarkomers über Titin. Und wenn der Muskel oder die Sarkomere eines Muskels die Eigenschaft haben, lang genug zu werden, ist die Theorie momentan, dass passive Spannung entsteht und dadurch Längenhypertrophie entsteht und dadurch quasi extra Hypertrophie in Serie, also der Länge nach, nicht der Dicke nach, entsteht, ja. Und gerade Anfänger, so wird es momentan gemutmaßt, haben genau diese Längenanpassungen noch nicht gemacht. Und wenn die trainieren, und da gibt es sogar ein, zwei Studien, die auch Längenhypertrophie messen. Und die haben quasi gezeigt, dass nach 5 bis 8 Wochen ungefähr Stand jetzt diese Adaption quasi mehr oder weniger vollendet ist. Ja, dass es keine Längenanpassung mehr gibt und dann im Grunde nur noch Hypertrophie in die Breite durch aktive Spannung mehr oder weniger erzeugt wird, zumindest größtenteils. Und wenn du über dieses Stadium hinaus bist und deine Längenanpassung gemacht hast, dann kannst du dich als Fortgeschrittener ansehen. Nein, Spaß. Aber du wirst halt nicht mehr diese extra Adaption haben. Ja. Und deswegen, zum Beispiel von Chris Beardsley Seite aus, so wie ich ihn verfolge und ich seine Sachen verstehe, ist es nicht verwunderlich, dass hier diese Fortgeschrittenen keine extra Gains durch passive Spannung gemacht haben. Ja, weil sie in der gedehnten Position keine extra Gains mehr hatten, wo nun mal passive Spannung entsteht, weil da die Sarkomere lang genug werden. Ja, das spricht dafür, dass trotzdem gleichmäßig aktive Spannung beziehungsweise Hypertrophie über aktive Spannung erzeugt wurde. Mhm. Hat das irgendjemand verstanden?
Absolut. Ja, also mir macht das, für mich macht das schon Sinn. Also du meinst, man differenziert da wirklich zwischen Querschnittswachstum und Längenwachstum in dem Sinne? Dann überlege ich mir halt, wenn jetzt ein Anfänger loslegt und Glück hat und wirklich über die volle Range of Motion trainiert, auch mit einer schön langsamen Exzentrik, mit Pause im Umkehrpunkt minimal, dann würde er dieses Wachstum nicht so mitnehmen, als wenn er diese gedehnte Position nochmal akzentuiert?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht geht's da dann darum, mehr Zeit in dieser gestretchten Position zu verbringen. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Studio über acht Wochen zum Beispiel hast und eine volle Range of Motion vergleichst mit Partials, kann es durchaus sein, dass mehr Zeit in dieser gedehnten Position dafür sorgen kann, dass eventuell schneller oder noch besser in die Länge hypertrophiert wird. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Wissen tue ich es nicht ganz genau. Mhm. Und dass sobald diese Adaption, die ja eigentlich auch mit einer vollen Range of Motion früher oder später kommen sollte und vollendet werden sollte, trotzdem mit Partials eventuell am Anfang ein bisschen stärker ist, kann ich mir vorstellen. Und auch hier sei zum Beispiel gesagt, wenn man der Theorie folgt, und ich finde die Theorie persönlich sehr, sehr gut, also ich denke, Chris Beardsley nimmt Physiologie so gut auseinander wie kein anderer, dass halt auch nicht jeder Muskel gleichmäßig von Länge profitiert. Auch nicht am Anfang, weil du wirst einen Muskel haben, die haben andere Eigenschaften von der Sarkomerlänge als andere Muskeln. Ja, es gibt Muskeln, die profitieren von Anfang an von passiver Spannung, aber es gibt auch Muskeln, wo die Sarkomere von vornherein nicht diese Länge erreichen können und dementsprechend auch eventuell nicht extra von passiver Spannung profitieren.
Die da wären?
Zum Beispiel. Die Muskeln?
Ja, zum Beispiel.
Es wird gerne gesagt, dass zum Beispiel der Bizeps nicht wirklich von passiver Spannung profitiert. Es wird gerne gesagt, dass der Trizeps nicht von passiver Spannung profitiert. Die Glutes wahrscheinlich zum Teil, aber vielleicht auch nicht super stark. Ist ein 50-50-Ding. Ich denke, du profitierst bei den Glutes zu einem gewissen Rahmen. Aber ja, das wären zum Beispiel drei Muskeln, die mir auf Anhieb einfallen würden. Dann könnte ich dir noch super komplexe Sachen zum Lat erklären, warum der theoretisch profitieren könnte, aber theoretisch dann wieder doch nicht profitieren könnte. Aber das, kauf mal ein Lat-Seminar. Da erkläre ich das, warum das so sein kann.
Checkt auf jeden Fall Thomas Lat-Seminar ab. Für alle, die schon ewig mit Lat-Training hin und her überlegen, wie sie nun was trainieren und etc., dann seid ihr komplett up to date auf jeden Fall. Ja. Ja, interessant. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du sagst, der Trizeps zum Beispiel.
Ja, soll ich was zum Trizeps sagen?
Ja, unbedingt. Also mich interessiert es gerade.
Es gibt eine Studie von Simon, die kennst du vielleicht, als wir, glaube ich, wann haben wir das Dehnungsseminar gemacht? War das 2021? Ende?
21 oder 22.
Oder 22? Ja. Auf jeden Fall. Wir haben dieses Seminar gemacht, wo das alles überhaupt noch nicht Mainstream war, noch nicht mal annähernd. Da haben wir das Seminar gemacht. Da bin ich echt ein bisschen stolz drauf, weil wir waren so früh an diesem Punkt dran. Damals hatten wir auch noch nicht viel Plan, wie sich was entwickelt und so weiter, aber wir waren da verflucht früh dran. Also einmal muss ich uns auf die eigene Schulter klopfen. Zurück zum Trizeps. Du hast eine Studie, und die kennst du vielleicht, Simon, von diesem Mao Eo. Ja.
Ich weiß.
Immer, et al., wo quasi über Kopf Trizepsstrecken mit am Körper Trizepsstrecken, das sah gerade sehr komisch aus, verglichen wurde. Und diese Studie hat ganz klar bessere Gains über Kopf gezeigt. Ja, das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber es gibt noch eine Studie, die wird komischerweise nie erwähnt in diesem Zuge. Eine von Stasinacki et al. Ich finde den Namen geil. Stasinacki et al. Könnt ihr googeln. Die haben im Grunde mehr oder weniger genau das Gleiche gemacht. Und in deren Studie gab es keinen Unterschied zwischen Überkopf und am Körper. Was an der Studie noch mega geil war, war, dass diese Studie nämlich Längenhypertrophie zusätzlich gemessen hat. Ja, also die haben geguckt, wie lang wird die Faser tatsächlich und wird sie länger durch passive Spannung zum Beispiel. Und die haben zum Beispiel gezeigt, dass keine Längenhypertrophie zustande gekommen ist. Nicht in der Überkopfgruppe und auch nicht in der Am-Körper-Gruppe. Für mich ist das die Studie, die mehr, deutlich mehr Kredibilität hat. Ja, weil sie hat halt auch Längenhypertrophie gemessen hat und dort keine Unterschiede gefunden hat und auch generell in, nennen wir es allgemeiner Hypertrophie, ebenfalls keine Unterschiede gefunden hat. Und diese Studie wird nie erwähnt. Gestern hat Menno Henselmann einen Post gemacht über Kopfstrecken und am Körper und hat natürlich wieder nur diese Mao-Studie zitiert und überhaupt nicht die Stasinacki-Studie. Wenn du die Studien, die wir haben, im Vergleich nimmst, es ist komplett 50-50. Die eine Studie sagt komplett das, die andere sagt komplett was anderes. So, weißt du? Warum wird in der Science-Welt nur diese eine Studie positiv kommuniziert und die andere völlig außer Acht gelassen? Verstehe ich nicht. Du, wenn du fair bist, sagst du, pass auf, diese eine Studie hat mega geile Gains gebracht, diese andere Studie hat überhaupt keine Gains gebracht. Und die andere Studie von Stasinacki entspricht eher der Physiologie, die wir kennen über den Trizeps, als die Mauerstudie. Hm. Also ja, zumindest, ich denke, zumindest sollte man das mal erwähnen.
Klar, auf jeden Fall. Ich meine, wenn es dir darum geht, die in Anführungszeichen oder so nah wie möglich an die Wahrheit in Anführungszeichen zu kommen, ja, dann musst du dir immer das gesamte Bild angucken und kannst dann nicht cherrypicken und dann eben die Studien rausnehmen, die sich dann halt gut lesen. Ich glaube, das ist grundsätzlich immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, die es wahrscheinlich auch schon immer gab und wahrscheinlich auch immer zu einem gewissen Teil geben wird. Ich meine, in der Wissenschaft, und ich weiß, ich habe auch zum Beispiel hier in dem Podcast ja auch schon einige Studien in Vergangenheit vorgestellt, wo einfach dann der Outcome war, es macht halt keinen Unterschied, was du machst. Ob du es jetzt so machst oder so, ist egal, beides ist okay, beides funktioniert. Das ist natürlich immer so ein bisschen unspektakulärer, als zu sagen, hey, hier, wir haben rausgefunden, wenn du genau das machst, Trizepswachstum oder was auch immer, Hypertrophie-Outcome ist deutlich, signifikant stärker ausgefallen durch XY. Das lässt sich natürlich immer so ein bisschen besser verkaufen, weil es einfach spektakulärer ist, so, als wenn dir jemand sagt, ja, ist eigentlich egal, was du machst. Und denkst du, okay, gut, ja. Und ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen, wenn du noch ein bisschen tiefer reingehst, abgesehen von den Leuten in der Science-Welt, wo dann aber auch immer nochmal, ich will niemandem was unterstellen, aber nochmal vielleicht auch andere Interessen dahinter stecken, wie jetzt bei Menno, der, ich meine, der hat auch dann seinen Kurs und seine Ausbildung, kannst du auch Geld liegen lassen und so weiter. Das heißt, der will natürlich schon da auch Leute irgendwo catchen. Und auf der anderen Seite, wenn du wirklich guckst in die Labore, ich meine, auch die sind abhängig von Fördergeldern. Das heißt, wenn da irgendwann, naja, dann mal nicht wirklich was Relevantes rauskommt, sondern das heißt immer, ja, es gab eigentlich keine statistisch signifikanten Unterschiede bei uns in der 65. Studie, die wir jetzt gemacht haben, heißt auch irgendwann, ja, okay, also irgendwie, da kommt ja nicht so viel bei rum. Wobei ich immer argumentieren würde, es ist absolut super, super gut zu wissen, wenn auch etwas einfach keinen Unterschied macht. So, weißt du, also ja, es ist für mich, hat das die gleiche Wertigkeit, wie wenn man herausfindet, zumindest jetzt mal in der Sportwissenschaft, wie wenn man herausfindet, okay, also das funktioniert laut dieser Studie statistisch signifikant besser als jenes. Ne? Mhm. Deswegen, ich glaube, da wird immer so ein gewisser Zwiespalt oder so ein gewisser Konflikt vorhanden sein. Und es wird sehr, sehr schwer, glaube ich, da wirklich so diese absolute objektive Realität oder die Wahrheit, die wir halt aktuell haben, zu offenbaren oder so, ne? Deswegen finde ich, Thomas, vielleicht auch da Props an dich, finde ich das super, was du mittlerweile machst auf Social Media, weil du ja auch einfach ganz oft so ein bisschen, ich sag mal, den Leuten den Wind aus den Segeln nimmst. Also, weißt du, dass du auch oft einfach sagst, hey, es ist alles gar nicht so wild, wie das jetzt hier und da wieder kommuniziert wurde. Ich finde, das ist extrem, extrem wichtig. Und ich glaube, oder ich kann es mir vorstellen, dass es teilweise sehr frustrierend und teilweise sehr schwer ist, weil du da einer der wenigen bist, aber wirklich Props an dich, dass du das echt so durchziehst, weil ich glaube, es ist enorm wichtig, ne, dass wirklich diese Hype, der dann immer wieder entsteht, wie jetzt auch mit den ganzen Partials, Lengthen Partials und so, dass man da auch immer wieder mal so ein bisschen, ja, die Leute auf den Boden zurückholt, ne? Wie das hoffentlich jetzt diese Studie, die neu rausgekommen ist, auch machen wird.
Moin moin aus Hamburg nochmals, Arne hier. Ich unterbreche kurz, um dich auf unseren Coaching-Service aufmerksam zu machen. Wenn du schon des Längeren über ein Coaching nachdenkst und deine Resultate nicht den entsprechen, was du an Zeit und Energie einsetzt, dann klick auf den Link in der Beschreibung und wir bringen deinen Fortschritt auf das nächste Level. Sichere jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich, von dir zu hören.
Erstmal vielen Dank, Simon, für die netten Worte. Und ich finde, du hast es wie immer sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich habe nichts anderes erwartet. Und das versuche ich ja zumindest immer auf Social Media klarzumachen. Pass auf, selbst wenn diese Studie gezeigt hätte, dass Lenfenpages besser sind, signifikant besser sind, okay, ich nehme das so hin, ich kann damit leben. So, weißt du, ich muss keine Agenda verfolgen. Ja, ich nehme es dann so hin und gut ist. Aber wenn Lenfenpages besser sind, hast du mit Lenfenpages genau die gleiche Aufgabe zu erledigen wie mit einer vollen Range of Motion. Du gehst ins Training, du strengst dich an und du erzeugst Progressive Overload. Weil Lenfenpages über 1-2 Wochen werden dir auch nichts Magisches bringen. Auch da musst du die Grundprinzipien des Trainings anbringen und besser und besser und besser und besser werden. Und das checken die Leute irgendwie nicht. So, weißt du? Die denken dann, oh, Lenfenpages, ich mache jetzt Lenfenpages, mach sie halbherzig, so wie sie alles andere auch machen. Und Lenfenpages haben für mich nichts bewirkt. Ja, weil du die Grundprinzipien des Trainings nicht verstehst oder ausführst. Und die gehören nämlich genauso zu Lenfenpages, zu Pages in verkürzten Positionen oder zu einer vollen Range of Motion.
Ich glaube, die Leute, die diese Grundprinzipien halt schon verinnerlicht haben, Thomas, wie du gerade aufgezählt hast, was Training angeht, die sind ja jetzt gefühlt jetzt auch alle eher auf dem Weg, dass sie sagen, ja gut, Training funktioniert halt auf so viele Arten und Weise, hypertrophietechnisch, und fokussieren sich jetzt gefühlt halt viel mehr darauf, wie sie halt aus der Regeneration halt mehr rauskriegen oder wie sie halt weniger Ermüdung im Training halt erzeugen. Ne? Also das ist jetzt so gefühlt so meine Wahrnehmung, dass das jetzt so das große Thema ist. Ne? Glaube ich ja auch von Chris Beardsley ist das ja auch so ein
Thema, oder? Eigentlich ist es ein logisches Thema. Du versuchst dein Training anzupassen, um mehr Performance zu bringen im Training. Eigentlich sollte das völlig logisch sein, dass man danach seine Trainingsvariablen auswählt oder manipuliert. Oder?
Ja, ich glaube auch für unser eins, die sich schon lange mit den ganzen Sachen beschäftigen, ja, aber ich glaube für denjenigen, der jetzt noch nicht so lange im Game ist, für die ist das alle natürlich noch nicht so omnipräsent. Das glaube ich nicht.
Die machen 52 Sätze.
Das vielleicht auch nicht, ne, aber ich denke auch, für die kann es nicht so omnipräsent sein, weil die halt auch noch gar nicht wissen und erfahren haben, was halt so eine bleierne Ermüdung durch Training halt ist. Wisst ihr, was ich meine? Also das können die halt auch noch gar nicht bewerkstelligen. Also die schaffen es noch gar nicht, sich im Training so zu belasten. Selbst wenn sie es wollen, weil sie wissen, sie müssen sich anstrengen, kriegen sie es halt von der Fähigkeit einfach noch gar nicht hin. Ne? Und die deswegen brauchen diese Menschen aus meiner Sicht wahrscheinlich auch mehr Sätze, um sich genügend zu spüren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und deswegen hatte ich gerade jetzt in Wien auch mit einigen Leuten eine Diskussion drüber, das ist ja jetzt auch so ein Hype geworden, ne? Diese 2 Sätze nur pro Übung oder Einsatz wegen Ermüdung und so weiter und so fort. Ob das so für die Leute, ja, ich bring's kurz zu Ende und dann kannst du einhaken.
Ja.
Ich glaube, dass das für die meisten, die das hören, gar nicht so relevant ist.
Ist es
wie viele nicht. Sätze sie machen.
Ja, aber weißt du, auch da wird wieder nicht das große Ganze gesehen. Die reden über eine Übung, die sie mit 2 Sätzen ausführen. Okay, das ist eine Übung, die du im Training machst für diese Muskelgruppe.
Du machst ja auch noch 2 oder 3 andere. Du machst ja auch
andere Übungen. Ja. Ja? Du machst noch 4 andere Übungen mit 2 Sätzen und das zum Beispiel jetzt, ne? Also nur ausgedacht, 8 Sätze für deine Brust oder für Push oder was auch immer. Also plötzlich sehen die Leute nur eine Übung mit 2 Sätzen. Ja, ich mache aber auch noch 1000 andere Sachen im Training. Warum reden wir nur über 2 Sätze bei einer Übung? Wir müssen über das Gesamte reden, über alle Übungen mit allen Sätzen. Und daraus setzt sich Volumen zusammen. Und nicht nur aus einer Übung. Ja, ich kann eine Übung im German Volume Style machen mit 10 Sätzen, würde ich niemandem empfehlen, aber wenn du Bock hast, mach. Oder ich kann über 5 Übungen mit 2 Sätzen reden, die ich auch für die Brust mache, wo ich auch 10 Sätze habe. Also ich verstehe, worüber diskutiert man da?
Ja, das ist, wie soll ich das sagen, gefühlt haben dadurch natürlich Leute, die gerne in diese, die da affin sind für diese super Selbstoptimierung und dann Trainingsoptimierungswelten, die kriegen jetzt halt gefühlt extrem Angst, zu viel zu machen oder zu viel Wiederholung zu machen. Weißt du, zu wenig nicht effektive Wiederholung, zu viel Ermüdung da. Ob ich da nicht jetzt in den 8 Wochen da nochmal 0,3% gelassen habe, weißt du, und dann bist du ja auch wieder paralysiert fürs Training, so. Also, und auch wieder nur 6 bis 8 Wiederholungen. Und also ich war da in Wien jetzt gerade, das war bei mir so die Hochphase, wo ich so, weil ich auch Zeit hatte, wieder viel mehr Social Media konsumiert habe, was absolut Rotz ist für den Kopf, ja. Ich habe das sonst vorher echt gut in Kontrolle gehabt. Da hatte ich halt mehr Zeit und da war ich so, ich kann das alles nicht mehr sehen. Ne? Ich kann es nicht mehr sehen. So.
Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ein Phänomen. Ich meine, wenn du dann in deiner Blase unterwegs bist und die wird im Laufe der Zeit eigentlich immer kleiner und kleiner und kleiner, weil du noch tiefer in die Nische reindriftest, dann, ich meine, du verlierst vielleicht auch irgendwann so ein bisschen den Blick fürs Wesentliche, weil alle um dich herum machen es ja auch so. So, weißt du, und jede Person, mit der du kommunizierst, da ist dann sowieso nur das Thema und eben alle machen es so. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, dann in der Situation auch mal so ein bisschen raus zu zoomen und zu hinterfragen, so, hey, macht es jetzt gerade wirklich einen Unterschied? So, also worüber diskutieren wir hier gerade? Wie Thomas schon sagt, also wir können gerne über das Gesamtvolumen diskutieren oder ob man vielleicht irgendwie persönliche Präferenzen hat, mehr Übungen zu machen und dann vielleicht nur 1 oder 2 Sätze pro Übung oder man macht weniger Übungen und mehr Sätze, kann man ja alles gerne machen, aber sich dann so völlig zu verlieren in diesen Details ist in meinen Augen auch nicht so gut. Und vor allem, was es ja dann immer bewirkt, wenn du dann Leute hast, die vielleicht neu reinkommen, die sehen dann eben auch wieder nur das. So, und dann denken die, okay, Length and Partials, okay, das ist ja ein Riesenthema, jeder redet darüber. Ja klar, dann glaubt man natürlich, dass das auch das eine Kriterium ist, was den Riesenunterschied macht, weil es einfach dieses omnipräsente Thema ist. Und andere Faktoren, die eigentlich viel mehr Auswirkungen haben auf den Trainingserfolg langfristig, die gehen halt dann so ein bisschen hinten unter, weil für Leute wie uns, die vielleicht schon seit 15 Jahren im Game sind, ja, ist es halt klar, dass du gucken musst, dass du im Training irgendwie dich progressiv steigern kannst, dass du auf dein Protein kommst, dass du deine Erholung einigermaßen im Griff hast, deinen Schlaf. Aber wenn du relativ neu reinkommst und du siehst, es geht eigentlich nur um Length and Partials, dann verlierst du dich da vielleicht auch so ein bisschen. Wisst ihr, wie ich meine?
Mhm. Absolut. Ja. Und ich glaube, ein Großteil der Leute profitieren halt nicht von solchen Hypes, sondern sie im Gegenteil. Sie werden
absolut
eher so ein bisschen davon negativ beeinflusst.
Ja.
Und das sieht man halt auch, wenn du halt x Dutzend Leute coacht, dann hast du ja auch immer so einen Durchschnitt davon, was in dieser Bubble so an Trends auch von vielen Menschen aufgenommen wird und ausprobiert werden will. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du so Feedbacks kriegst, ja, wollen wir das mal ausprobieren? Und du dann so denkst, so, nee, das passt jetzt nicht zu unserem Plan für die mittel- und langfristige Planung, so. Wisst ihr, was ich meine? Und das sind so Sachen, wo ich jetzt denke, wo ich immer mehr merke, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, musstest du dich mit solchen Sachen nicht beschäftigen, als Coach nicht mehr so beschäftigen. Mittlerweile findet es halt immer mehr Einzug auch in deine tägliche Arbeit, dass solche Sachen halt immer mehr Hypes natürlich bei Menschen immer mehr schneller auch Gehör finden. Das ist so meine Wahrnehmung, dass das immer mehr wird.
Ja, meine Wahrnehmung ist, dass die meisten überhaupt gar keine Ahnung haben, wovon sie reden.
Das auch.
Das meine ich völlig ernst, wirklich. Weil die hören wieder irgendwas, verstehen überhaupt nicht, worum es da geht, wie das Ganze funktioniert und was dazugehört. Und dann denken die Leute so allen Ernstes, dass du mit einer vollen Range of Motion plötzlich keine Gains machen könntest. So, weißt du? Und das ist doch stupides Denken. Du strengst dich an, du spannst den Muskel an, da wird was passieren, wenn du dich anstrengst, so, weißt du? Und dass die das nicht mal aufs Einfachste herunterbrechen können. Und das ist das Einfachste. Ich will gar nicht, also im Gegensatz zu vielen anderen, wenn ich über Themen rede, ich weiß schon, wovon ich rede. So, weißt du, ich kann tief ins Detail gehen. Aber gefühlt reden so viele Leute über so viele Sachen, wovon sie keine Ahnung haben in unserer Bubble. Sie wissen es nicht. Sie haben es bei Chris Beardsley im Podcast gehört, verstehen überhaupt keine Mechanismen, keine Zusammenhänge, null, und tun dann so, als würden sie irgendwas Heiliges entdeckt haben. Mhm. Sie haben es einfach nur abgehört.
Ja.
Und geben es wieder, ohne irgendwas erklären zu können. Und ich sag ja nicht, dass man, Entschuldigung, Simon, ich sag ja nicht, dass man über viele von diesen Sachen diskutieren kann und fachsimpeln kann. Das mache ich super gerne. Ja, aber ich verstehe auch die Hintergründe.
Mhm.
Und das können die meisten halt nicht.
Absolut, ja, absolut. Diese Einordnung fehlt dann auch einfach. Und ich finde immer ein ganz schönes Kriterium oder ein Merkmal, anhand dessen man so ein bisschen zumindest erkennen kann, hat jemand wirklich so ein bisschen den Durchblick und Ahnung von dem, was er redet, oder vielleicht eher nicht so, ist immer, meine, man folgt verschiedenen Personen auf Social Media und man kann gerne mal, finde ich, diesen Check machen.
Sag ein Beispiel.
Mal genau hinhören, was sagen die Leute heute, was kommen so für Aussagen, ja, zum Beispiel jetzt Length and Partials extrem wichtig und so. Und dann mal gucken, haben sie vielleicht vor einem Jahr oder zwei das genaue Gegenteil gesagt? Ich finde, dann weißt du immer, okay, wenn sich die Meinung so um 180 Grad dreht, also wirklich vor 2-3 Jahren war es super wichtig, in die verkürzte Position zu kommen und so weiter. Und dann heute ist exakt das Gegenteil der Fall. Das ist für mich immer so ein Indikator. Ich glaube, du weißt eigentlich nicht so ganz, wovon du redest, und rennst einfach nur den Hypes hinterher, weil deine Meinung wird und sollte sich im Laufe der Zeit schon ein bisschen formen. Das ist völlig normal. Aber wenn du dich an den Grundprinzipien von Training entlanghangelst, dann wird das nie so sein, okay, vor 2 Jahren maximal 8 Sätze pro Muskel pro Woche und jetzt mache ich 40. So, weil XY. So, das ist für mich immer so ein Indikator, wo ich mir denke, ich glaube, die Person hat es nicht ganz verstanden. Meistens ist es so, wenn sich die Meinung so ein bisschen formt, okay, könnte sein, vielleicht in der gedehnten Position, ja, eventuell kann man da ein bisschen was rausholen, wenn es so in die Richtung geht. Und vielleicht vor 2-3 Jahren war es halt einfach, ja, man weiß es nicht, follow range of motion, wahrscheinlich keine schlechte Idee. Okay, ich denke, die Person hat so einen ganz guten Durchblick, was insgesamt abgeht. Ich finde, das ist immer ein ganz schönes Kriterium, das man sich mal angucken kann.
Absolut. Ja. Merkt euch das. Und vielleicht auch so ein bisschen, wenn ein Thema auch irgendwann wirklich schon so dogmatisch daherkommt. Also wenn dann andere Ansätze schon prinzipiell immer schlecht geredet werden und die positiven Seiten oder die möglichen Upsides halt auch nicht mehr repräsentiert werden. So, und das passiert einem, und das ist vielleicht mir früher auch schon passiert, dass man einfach zu lange sich mit einem Thema beschäftigt und unterbewusst natürlich das auch so zu seiner Identität wird, durch die investierte Zeit, Energie, ist ja auch völlig normal, aber dass man da immer mal wieder sich selbst checkt oder auch, ne, als jemand, der versucht, anderen Leuten hilfestellend, ja, sie nach vorne zu bringen, dass man da immer sich mal wieder hinterfragt und sagt, das, was ich gerade erzähle, ist das immer noch das, wo ich möchte, dass hier jemand vorankommt, oder möchte ich, dass mein Ego sagt, ja, du hast ja schon immer recht gehabt oder du hast am meisten recht. So, und das passiert aus meiner Sicht sehr offensichtlich, für die Menschen scheinbar nicht, auch sehr oft.
Ne? Ja, absolut. Und vor allem auch da, finde ich nochmal, sieht man immer ganz gut, wenn, und ich meine, es ist auch verdammt schwer, aber wenn Leute in der Szene, ja, irgendwelche Fitness-Influencer, Science-Based Influencer, wie auch immer man sie nennen will, noch, ja, ein gewisses Interesse vielleicht über das Verteilen von guten Informationen haben, wie sie, weiß nicht, bieten Coaching an oder irgendwelche Kurse oder sonst irgendwas. Und die sind dann vielleicht über etwas Bestimmtes bekannt geworden. Zum Beispiel, sie sind dann geworden zum, das ist der, der über Length and Partials redet. Und darüber hat die Person so ein bisschen ihre Identität aufgebaut. Dann natürlich später zurückzurudern und dann zu sagen, ja Leute, also das ist nicht schlecht, was ich gesagt habe, aber so ganz den Riesenunterschied macht es eigentlich auch nicht aus. Boah, dass das natürlich schwierig ist, wenn da auch vielleicht finanzielle Interessen hinten dran stehen, das kann man, denke ich, nachvollziehen. Heißt nicht, dass es gut ist, wenn das so gemacht wird, aber eben, wenn dann Leute so ein Ding haben, mit dem sie sich voll identifizieren, dass die natürlich versuchen, diese Welle, solange es geht, zu reiten, ist ja klar. Und wenig verwunderlich finde ich, wieso dann oft sehr dogmatische Ansätze entstehen.
In dem Sinne, Thomas, erzähl den Leuten nochmal, wie man den Latt trainiert.
Zieh runter.
Zieh runter. zieh runter. Los.
Oder zieh aber, zum Körper. Zieh deinen Arm zum Körper.
Aber zum zieh, Beispiel Junge. Zum Beispiel auch, ich meine, klar, ich bin vielleicht ein bisschen biased, weil Thomas ein sehr guter Freund von mir ist, aber trotzdem, ich finde, so ein großer Unterschied zu Thomas ist, ich meine, Thomas ist meiner Wahrnehmung nach bekannt, so er verbreitet sehr wissenschaftlich basierte Informationen, aber ist jetzt nicht bekannt als, weiß ich nicht, Thomas der Stretch-Guy oder Thomas der, keine Ahnung, der Glute-Guy oder wie auch immer.
Habe ich so, auch nicht. Deswegen.
Das ist, finde ich, halt ein sehr großer Unterschied. So, also Thomas ist einfach so sehr, ja, objektiv und wie er eben schon gesagt hat, er identifiziert sich halt nicht damit. Ob jetzt das rauskommt oder das, beides ist okay. So.
Vielleicht sollte ich das mal ändern für meine Reichweite. Ja,
wahrscheinlich, du, meine, wenn es dir auf schnelle Reichweite ankommt, wahrscheinlich wird's helfen, aber ja.
Das alte Spiel, ne? Entweder der Spiegel oder die Reichweite. Ist halt so. Aber bei Thomas geht das, glaube ich, alles in die richtige Richtung. Das ist sehr gut zu sehen.
Ich hoffe, ihr könnt mir gerne immer einen Klaps auf den Hinterkopf geben, wenn es den Anschein macht, dass es nicht mehr so ist.
Ja, ja.
Aber wisst ihr was? Ich sag ja auch ganz ehrlich, ich habe ja auch meine Präferenzen im Training.
Klar.
Ja? Es ist ja nicht so, dass ich nicht irgendwie meine Präferenzen habe und das mehr mag oder mir vielleicht sogar teilweise auch vielleicht mal einbildet, dass das besser ist als das andere. So, weißt du? Aber trotzdem kann ich noch das große Ganze sehen und ich kann dir auch sagen, dass du auch mit Shorten Partials Muskeln aufbauen wirst. So, weißt du? Weil auch das zeigen die Studien.
So, weißt du? Das zeigt auch die Gymwelt sogar.
Ja.
Das ist so. Ja. Tatsache, ja.
Um das jetzt abzuschließen, ganz wichtig, womit ihr jetzt sicherlich keine Muskeln aufbaut, ist in den Satzpausen Schattenboxen. Da wage ich mich jetzt einfach mal raus. Und
die Hypothese haust du einfach so raus.
Hau ich einfach so raus. Ich traue mich.
Ja. Du hast
Wenn ich dann falsch liege, dann kann ich auch zurückrudern.
Du hast keine Ahnung, was Hybridathleten sind.
Ja.
Nee, weiß ich auch tatsächlich bis heute nicht.
Tja, Schattenboxen und Krafttraining.
Aber das ist auch schon Hybridathlet. Ah,
okay. Alles ist Hybridathlet. Ja, ich hab letztens so ein sehr, sehr witziges Reel gesehen von irgendeinem Ami, der so in Zeitlupe irgendwie so über den Strand gelaufen und hat gesagt, so im Sinne von so, oh, was bin ich froh, dass jemand mit dieser Bezeichnung Hybridathlet um die Ecke gekommen ist, weil das lässt mich jetzt voll wichtig wirken. Und es macht so den Anschein, als würde ich was voll Krasses machen. Dabei bin ich einfach nur scheiße in Ausdauer und scheiße im Kraftsport.
Ja, stimmt, ne? Oder er sagt dann, ich bin so ein mittelmäßiger Lifter und super schlechter Ausdauersportler, aber Hybridathlet. Ja. Nehme ich gerne mit, die Bezeichnung.
Ich habe übrigens nichts gegen Hybridathleten, ne? Wenn das kann jeder machen, wie er möchte.
Ja. Gut, ich würde sagen, damit machen wir einen Deckel auf die Episode. Ja, haben wir mal so Freestyle rausgehauen, ohne große thematische Vorankündigung. Haare, Studien. Ja, war gut, oder?
Was sagt ihr? Ja, ich hoffe, die Leute hören so lange, bis sie. Also der Haarteil hat schon echt lang gedauert.
Ja, keine Angst, ich mache gleich noch ein Intro, weil ich habe ja gar kein Intro gemacht. Ja,
das und,
passt das kannst kurz ja zusammen spoilern. Vorab. Ja. Und mach das wie bei so einer richtig geilen Serie, wo vorher schon so, ne, so richtig heiß gemacht wird.
Sehr gut, Arne.
Da wird gepöbelt, da gibt's Rage, Thomas rastet wieder aus und all das und mehr habt ihr jetzt gehört. Und so machen wir das. Judy, ich würde sagen, folgt den beiden Herren, falls ihr das noch nicht tut, was ich nicht glaube, aber sicherlich kommen ja auch immer mal neue dazu. Findet ihr alles in der Beschreibung. Folgt denen. Und ja, wollt ihr noch irgendwas ankündigen? Bisschen Werbung machen? Sehr gerne.
Was, darf ich?
Ja, unbedingt.
Auf meiner Homepage gibt es ein neues LAT-Seminar. Wer Bock drauf hat, das ist ziemlich umfangreich geworden und beinhaltet auch deutlich, deutlich mehr als nur den LAT. Also ihr lernt auch viel über Muskelphysiologie. Und übernächste Woche, 6.10., bringen wir zusammen mit Daniel Kubik ein neues Hypertrophie-Programm raus, was nochmal deutlich unsere alten Versionen in den Schatten stellen wird. Wer Bock darauf hat, wird es alles auf meiner Seite geben oder auf der von Daniel Kubik, theageofiron.com, glaube ich.
Werdet ihr, falls es danach kommt, auch in der Beschreibung finden. Definitiv. Dafür sorgen wir. Alright. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören bis zu diesem Zeitpunkt und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Tschüss.